Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom InnoQ Podcast. Heute zu Plattformen und zwar wollen wir so von Business-Plattformen hinüber zu Infrastrukturplattformen und alles dazwischen besprechen und ja den Plattformbegriff einordnen. Dazu spreche ich heute mit Erik Wilde. Hallo Erik.
Hallo Sven, danke, kann ich dabei sein. Ich freue mich aufs Gespräch und auf viel Plattformiges heute.
Plattformiges, genau. Wer bist du überhaupt?
Ja, ich beschäftige mich seit vielen Jahren mittlerweile eigentlich mit APIs. Ich bin jetzt seit einem knappen Jahr bei InnoQ und in meiner Beschäftigung mit APIs geht es halt auch um API-Plattform. Also das ist ja auch ein Wort, was immer wieder auftaucht. Und ich habe gemerkt, dass einfach sehr viel auf eine Art dieses Wort verwendet wird in Arten, wo nicht unbedingt beide Seiten immer das Gleiche meinen. Und deswegen finde ich zumindest mal immer interessant, dass man sich überlegt, was meint man eigentlich genau, wenn man Plattform sagt und da so ein bisschen auch mal drüber diskutiert. Da gibt es auch nicht den einzig richtigen Weg, was jetzt eine Plattform ist oder nicht. Aber jedenfalls diese Verwirrung, die ist mir immer wieder in den Weg gelaufen. Und deswegen dachte ich, es könnte mal interessant sein, das aus verschiedenen Blickwinkeln mal zu beleuchten, was jetzt Menschen meinen könnten, wenn sie Plattform sagen.
Gibt's so eine allgemeine Definition oder eine gültige Beschreibung oder irgendwas, was dem einigermaßen nahe kommt, was eine Plattform im Allgemeinen bedeuten kann?
Naja, das ist jetzt ein bisschen die Frage, auf welchem Level du sein willst. Ne? Wenn du jetzt wirklich ganz allgemein sagen willst, du willst eine Plattformdefinition, der niemand widerspricht und die alles umfasst, was jemand meinen könnte, dann ist eine Plattform ja wirklich nichts anderes als allgemeinsprachlich. Also das ist halt ein Ding, was irgendwie dasteht, darauf kann man bauen, es hat eine gewisse Stabilität, es hat vielleicht eine gewisse Tragfähigkeit, es ist vielleicht für gewisse Einsatzzwecke gemacht. Aber im Prinzip ist es wirklich das, was man, ja, ich würde ja sagen, schon umgangssprachlich halt unter einer Plattform verstehen würde. Ne? Irgendwas unten und da baut man drauf und hofft, dass es ein solides Fundament ist, was das, was ich dann drauf baue, auch vernünftig tragen kann.
Okay, ja. Was mich so ein bisschen verwirrt, ist so der früher, also vor 8 Jahren, glaube ich, also so ziemlich vor 8 Jahren haben alle Leute über Plattformen gesprochen. Kann ich mich noch gut erinnern, Go to London, bla bla bla, Plattform, bla 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 bla, man ist praktisch untergegangen, ja. Und was die meinten, war so Plattformökonomie. Also ich habe, eine Plattform sind viele Buyer und viele Seller, ich weiß gar nicht genau, viele Buyer, viele Seller, also soweit wie Amazon Marketplace, Zalando und so weiter, ja. Aber wir wollen ja eher über Technologieplattformen reden. Wobei ich auch so, also da denke ich automatisch an sowas wie AWS oder Internal Developer Platforms. Gibt's da schon mal so eine harte Beschränkung zwischen den beiden Welten oder gibt's da so einen fließenden Übergang?
Also du hast jetzt, würde ich sagen, schon 3 Dinge angesprochen, die ich denke, die man so halbwegs gut unterscheiden kann. Das erste wären halt wirklich so ein Plattform-Business, ne, so, also auch die Klassiker auch noch neben denen, die du genannt hast, halt Uber oder Airbnb. Also ja. Wo wirklich eine Plattform aufzubauen, ist das Business-Modell. Du verbindest Leute, die irgendwas suchen und Leute, die irgendwas anbieten, baust irgendein Business-Modell darum und das ist dann halt das Business, das du läufst. Ne? Das ist mal ein Begriff von Plattform, der sicher sehr bekannt war, vor allen Dingen auch, weil diese Plattformen eben sehr stark gewachsen sind, irgendwie riesige Firmen geworden sind und so weiter, was halt an der Skalierungsfähigkeit liegt. Dann am anderen Ende des Spektrums, würde ich sagen, sind wirklich diese reinen Infrastrukturplattformen, sei es jetzt AWS, früher weiß ich auch noch so aus meiner Zeit, oder da gab es auch, wir sind auf der Windows-Plattform oder wir sind auf der Unix-Plattform, ne, da war die Plattform wirklich, wir haben halt Computer, auf denen läuft das Betriebssystem mit vielleicht noch ein paar Diensten drumherum und das ist so die Plattform, auf der wir entwickeln. Das ist sicher auch ein sehr gängiger Begriff, aber ist natürlich ein ganz anderer als jetzt halt so eine Business-Plattform oder ein Plattform-Business so. Und der dritte, den du genannt hast, sind diese Internal Developer Platforms. Das ist ja dann nochmal ein bisschen was anderes, weil es dort ja wirklich darum geht, dass ich mich bemühe, für meine Entwickler und Entwicklerinnen in meinem Unternehmen eigentlich eine Plattform zu bieten. Also nicht so allgemein wie, ja, wir benutzen dann Windows und jeder macht jetzt mal, sondern man überlegt sich, okay, was brauchen wir, wie können wir die Leute am besten unterstützen, dass sie möglichst schnell produktiv werden, möglichst schnell Dienste entwickeln können, möglichst schnell Dienste verbessern können. Und dann diese Internal Developer Platforms wiederum, die sind dann eben eher spezifisch für ein Unternehmen und nicht so sehr so eine globale Plattform wie jetzt halt AWS oder die einfach für jeden weltweit passen muss.
Und also du hattest ja noch API-Plattformen genannt. Was ist eine API-Plattform in Kürze?
Eine API-Plattform ist eigentlich größtenteils so ein bisschen das, was wir vielleicht, was du sicher auch schon gehört hast, diese Amazon-Story, ne, wo man halt sagt, alles, was in einem Unternehmen digital entwickelt wird, muss auch digital verfügbar sein über eine API. Das heißt halt, alle Dinge, die irgendwo entwickelt werden, die müssen auch für andere als Produkt wieder konsumierbar sein. Ne? Das ist dann halt über APIs. Und die sammelt man dann gerne halt in so einer API-Plattform. Manchmal wird es auch API-Marketplace oder API-Portal genannt, wie man es da nennt, ist auch nicht so wichtig. Aber auch das, oder da weiß ich dann halt, es gibt diese digitalen Capabilities oder hier kann ich was über Kunden finden, über Produkte, über Zulieferer, über alles, was auch immer mein Business ausmacht. Und da kann ich auf diese Dinge jeweils zugreifen, weil es dort halt APIs gibt, die mir ermöglichen, dann darauf aufbauend, auf dieser Plattform aufbauend, neue Dinge zu bauen.
Du hast so ein, das ist ja auch so ein Vortrag gemacht zu dem Thema. Da kamen die Business Plattforms raus. Also die kamen auch noch dazu. Ist die Business Plattform das gleiche, was ich eben genannt habe, mit Plattformökonomie? Oder gibt es da noch einen Unterschied?
Das sind in meinen Augen zwei unterschiedliche Dinge. Also die Plattformökonomie, das ist in meinen Augen, da geht es weniger um Business Platforms und mehr, ist jetzt wunderbar verwirrlich, um Platform Businesses. Na, also wo du wirklich sagst, mein Business ist ein Platform Business. Also ich, ganz platt gesagt, heißt ja, dass ich produziere nichts, ich verbinde. Das ist das Motto hinter Uber und Airbnb und so weiter. Die bauen keine Autos oder keine Wohnung, sondern die verbinden einfach Interessenten in einem Markt. Das ist mal eine Geschäftsentscheidung, ne? Dass man sagt, das ist das Businessmodell, das ich beackere, wo ich denke, da gibt's was zu holen und dann mache ich was. Und wenn ich das gut mache, dann kann ich damit eben sehr schnell wachsen, weil ich eben nichts produziere. Das macht das Wachsen halt einfacher. Das ist das Plattform-Business. Ne? Die Business-Plattform wiederum ist dann eigentlich mehr die Frage, was auch immer mein Businessmodell ist, sei es jetzt ein Plattform-Business oder ein eher traditionelles, lineares, produzierendes Business. Ich sollte alle die digitalen Bausteine, die ich so brauche, in einer einfach wiederverwendbaren Form zur Verfügung stellen, in so einer Business-Plattform, wo ich dann sage, wenn ich zum Beispiel eine Bank bin oder hier ist meine Kundenseite, hier ist die Sache für vielleicht Risikobewertung, hier ist die Sache für irgendwie die Assets, die ich habe und so weiter. Und diese Business-Plattform ist dann idealerweise so ein bisschen strukturiert in die verschiedenen Bereiche meines Businesses. Und da weiß ich dann, okay, im Bereich Risikomanagement habe ich diese und jede Dinge, auf die ich zugreifen kann. Und wenn jetzt zum Beispiel jemand vielleicht ein neues Produkt entwerfen will für den Markt, dann kann er sagen, okay, ich nehme was aus dem Kunden, ich nehme was aus dem Risikomanagement, ich nehme was von hier und da. Und kann daraus ein neues Produkt bauen. Das ist nach wie vor ein Produkt, oder? Also da wird dann wirklich was produziert sozusagen. Aber durch diese Business-Plattform habe ich so ein Bausteinprinzip, wo ich mir das halt einfacher zusammenbauen kann. Ich muss nicht jedes Mal wieder von Neuem anfangen, sondern ich weiß, okay, weil wir halt zum Beispiel eine Bank sind, sind wir gut im Risikomanagement, darauf kann ich zurückgreifen, das kann ich benutzen.
Das wäre aber dann, also wenn ich habe als Bank so ein Risikomanagement-Plattform, das wäre dann sozusagen eine interne Business-Plattform von der Bank, wo Teile von der Bank drauf zugreifen können.
Die Business-Plattformen sind eigentlich immer intern so ein bisschen. Also du könntest sagen, das ist sowas wie halt so ein Resultat eigentlich vielleicht von einer digitalen Transformation oder wie auch immer man das nennen will, oder dass du halt sagst, wir möchten uns besser digital aufstellen. Das heißt ja häufig auch, dass man sich natürlich auch intern anders aufstellen muss. wir identifizieren gewisse Bereiche, wo wir halt Business machen. In diesen Bereichen sollten wir gewisse Dinge digital zur Verfügung haben, damit wir einfacher mit denen neue Dinge entwickeln können. Und das ist größtenteils mal eher was Internes. Ja, und unter Umständen werden vielleicht gewisse Dinge davon auch mal externalisiert. Wenn man sagt, das ist aber ein Produkt, mit dem wir auch wirklich an den Markt gehen können, oder? Weil unser Risikomanagement ist einfach das Beste, was es gibt. Das bieten wir vielleicht sogar irgendjemand anderem an. Aber primär mal ist es was Internes, wo ich einfach schaue, dass meine Weiterentwicklung als Business effektiver passieren kann, indem ich halt solche Bausteine zur Verfügung stelle.
Ich war neulich auch mal hier bei einem Kunden und die hatten ihr eigenes Payment, also sie hatten halt so einen Payment Service gehabt, den die internen, wo halt die unterschiedlichen Unternehmensteile nutzen für Online-Shops diesen Payment Service, und irgendwann haben die gedacht, der ist so gut, also den gibt's gar nicht auf dem Markt, und dann haben die ein eigenes Produkt draus gemacht und dieses Produkt kann man halt auch kaufen sozusagen jetzt auf dem Markt. Also als As-a-Service-Payment-Provider, ja, den ich einfach anbieten kann.
Naja, ich meine, die klassische Geschichte dazu ist ja eben genau dieses Bezos-Memo von mittlerweile vor über 20 Jahren, ne? Wo halt Jeff Bezos, CEO von Amazon, gesagt hat, was auch immer intern entwickelt wird, muss eine Schnittstelle haben, muss eine API haben im Prinzip, ne? Und ich meine, das war ja auch, also damals gab es ja AWS nicht. Also die haben ja einfach diese ganzen skalierbaren Computing-Dienste haben sie ja eigentlich nur entwickelt, weil Amazon einfach ein sehr schnell wachsender Online-Retailer war. Und das ist genau die gleiche Geschichte. Und da haben sie dann auch angefangen gesagt, hey, einen weltweit wirklich skalierbaren Storage-Service gibt's eigentlich gar nicht. Bieten wir den doch mal einfach so als Produkt an für Leute, die viele Daten speichern wollen und eigentlich gar nicht genau wissen, wo und wie. Und so ist ja eigentlich, also die ganze AWS-Erfolgsgeschichte ist ja eigentlich genau so entstanden, dass man so eine interne Plattform, in dem Fall um Compute Services, dann externalisiert hat, weil man gemerkt hat, das sind Dienste, nach denen Nachfrage besteht, die andere so nicht anbieten können im Moment. Und wie der Erfolg zeigt, war das eine gute Idee.
Ja, weil du AWS ansprichst, wenn ich mir sozusagen, ich nenne es die wildische Hierarchie, also Infrastrukturplattform, ja, okay, also auf jeden Fall, du hast ja in deinem Vortrag gesagt, okay, es gibt Infrastrukturplattform, Internal Developer Plattform, API Plattform, Business Plattform. Im Grunde genommen, wenn ich auf AWS schaue, wo ist der Unterschied in dem Sinn, weil AWS ist ja eine Infrastrukturplattform. Also, die wird auch intern benutzt als Internal Developer Plattform. Also, die AWS-Leute, Amazon-Leute nutzen. Es wird über eine API exposed und ist ein Business. Also, sozusagen, AWS oder Azure oder so sind alle drei Dinge auf einmal.
Das hängt sehr von der Perspektive ab, ne?
Sorry.
Also, ich meine, wenn du jetzt auf AWS entwickelst, also, wenn du jetzt, sag mal, du bist eine Bank und machst irgendwie AWS unter anderem auch. Dann ist für dich AWS einfach eine Infrastrukturplattform. Punkt. Das ist das Einzige. Du benutzt Dienste von denen und auf denen aufbauend hast du vielleicht noch eine Internal Developer Plattform, wo du die vielleicht irgendwie in gewisser Weise vorkonfigurierst, einschränkst, wie auch immer, einfacher nutzbar machst. Also für dich ist dann AWS nur eine Infrastrukturplattform. Für Amazon natürlich ist das halt alles durch, weil bei denen ist es auch das Geschäftsmodell.
Genau.
Aber das ist halt eine ganz andere Perspektive.
Ja. Genau. Also das war sozusagen die Frage, also die ich mir gestellt habe, ist es einfach nur eine Perspektive? Aber ja, ich schaue auf Amazon, also aus Amazon-Perspektive ist es alles vier, und aus irgendeiner Consumer.
Du musst doch auf den Zeitstrahl gucken, ne? Also ich meine, es ist ja auch so, ganz am Anfang sozusagen gab es natürlich die Amazon Web Services nicht, oder? Dann sind die bei Amazon als, kann man sagen, Internal Developer Plattform entstanden, ne? Und man hat halt gesagt, okay, unsere Programmierer von unserem Online-Shop, die müssen irgendwie ganz viel Daten speichern können. Wie helfen wir denen? Dann hat man mal angefangen, so die ersten Versionen von AWS oder sagen wir jetzt von S3 zu machen. Und dann ist irgendwann mal wahrscheinlich oder intern das auch mal so gebündelt worden, oder? Dann hat man, wie gesagt, oh, jetzt haben wir aber da sozusagen wie so ein Business, wo einfach unsere Compute-Services sind, oder? Die so intern, hier kann man irgendwie Compute, hier kann man Storage, hier kann man dies und das und jenes. Und dann, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wann der erste Amazon Web Service wirklich sozusagen allgemein verfügbar wurde. Hast du das noch im Kopf?
Also ich würde, also es war, glaube ich, S3 und S3 kam ja, ja. 2006 oder so raus.
2006, ja.
So könnte es sein.
Das wären dann so ungefähr 4 Jahre nach diesem Memo, je nachdem, wann genau das war. Ich glaube, da streiten sich auch die Geister so ein bisschen, aber 2002 ist zumindest das Datum, was ich immer sage. Und zu dem Zeitpunkt ist es dann halt wirklich externalisiert worden und dann ist dann auch Bestandteil wirklich des Businesses geworden, wo man halt sagt, unser Business ist halt jetzt auch ein Plattform-Business. Ne? Also wir bieten das einfach an als einen Dienst, wo andere sich aufsetzen können. Wobei eigentlich genau betrachtet ist es kein Plattform-Business in dem Sinne. Oder? Also ich meine, also AWS ist ja nicht ein Plattform. Ist jetzt das ist jetzt ganz übel in meiner Hierarchie sozusagen, ne? Weil wenn du nur AWS anschaust, dann bieten sie dir eine Compute-Plattform, aber als Produkt. Ne? Du gehst hin, weil du Daten speichern willst und kaufst deren Datenspeicherprodukt und die müssen das irgendwie managen. Die müssen schauen, dass deine Daten wirklich gespeichert werden und so weiter. Also so gesehen ist jetzt AWS selbst ist ja kein Plattform-Business. Wenn du verstehst, was ich sagen will. Es ist jetzt hochgradig verwirrlich.
Also was ich glaube ich verstehe ist, wenn ich gucke, also du sagst, Amazon ist kein Plattform-Business, weil ein Plattform-Business ist sowas, was wir eben hatten. Also Amazon Marketplace oder Zalando ist ein Plattform-Business, weil ich habe keine Compute-Power. Ich vermittle nur. Ich habe viele Buyer und ich habe viele Seller, die ich auf der Plattform sozusagen...
Also nach der gängigen Definition von Plattform-Business ist es eben genau das, ne, dass du halt Anbieter und Käufer in Verbindung bringst. Und Amazon macht das ja für Compute-Power nicht. Also sie bieten ja die Compute-Power selber an oder Storage-Power. Ne? Sie verbinden ja nicht. So gesehen eben, wenn man es jetzt genau definiert, müsste man sagen, Amazon AWS ist kein Plattform-Business, oder?
Es ist eine Business-Plattform.
Das sowieso.
Ja.
Aber nee, das Business-Modell, oder? Ja. Es ist im Prinzip, was ja irgendwie auf eine Art lustig ist, aber ich bin überzeugt, jetzt verwirren wir alle. Im Prinzip ist es ja ein traditionelles, lineares Business. Ne? Sie produzieren was, nämlich Datencenter, wo sie in der Lage sind, ganz skalierbar Compute-Dienstleistungen zu machen. Und das ist harte Arbeit. Ne? Das ist gar nicht wenig Arbeit, die da in der physischen Welt stattfindet. Und das verkaufen sie dann. Das ist so gesehen, ist es ja ein traditionelles Business, oder? Dass sie entdeckt haben, da ist ein Markt, wo wir Dinge produzieren und verkaufen können. Und so gesehen ist es halt wie eine Firma, die Autos verkauft eigentlich. Ne? Also, ja.
Genau, also ich muss sagen, ich fand es jetzt gar nicht so verwirrend. Man muss halt irgendwo diese Linie ziehen und sagen, also deswegen hatten wir auch am Anfang diese Diskussion, weil es eine Plattform ja ist, irgendwas auf dem man steht, ja, also das kann alles Mögliche sein, es kann Podest sein, wo ich irgendwie politische Botschaften rüberbringe, es kann wie bei VW oder bei, also allgemein bei Automobilunternehmen einfach so eine Plattform sein, auf Basis dessen ich Dinge baue, ja, und dieses viele Käufer, viele Anbieter, das wird ja in aller Regel so Plattformökonomie genannt. Das ist halt einfach dieser Begriff. Wir haben halt Plattformökonomie. Oder du sagst, es ist Plattformbusiness. Okay, und jetzt muss man nochmal umdrehen und sagen, wir haben eine Businessplattform, anderer Name. Aber es bedeutet halt auch was anderes. Da will man natürlich viele Käufer haben, aber man hat keine Verkäufer sozusagen. Also man verbindet nicht, sondern man hat halt wirklich man bietet was an, ja, und wenn man das skalieren will oder wenn das skaliert, muss man halt mehr dahinter schieben. Da muss halt mehr Compute Power zum Beispiel geben bei AWS oder bei AWS ist vielleicht einfacher zu verstehen. Stripe ist wahrscheinlich auch in deiner Definition eine Business-Plattform, oder? Also der Bezahldienst. Könnte man so sehen.
Ja, eine Business, also ich meine, im Prinzip ist ja eine, also eine Business-Plattform ist ja nur, dass man sich intern so aufstellt. Im Prinzip heißt es einfach, das ist ein Business. Oder? Sie verkaufen halt gewisse Dinge. Und die Business-Plattform ist ja nur eine Art und Weise, wie man sich bemüht, sein Unternehmen so aufzustellen, dass man vielleicht neue Dinge schneller entwickeln kann oder dass man die Dinge, die man hat, besser anpassen kann. Also da ist ja genau, dann sind ja diese Dinge wie jetzt zum Beispiel diese Autoplattform halt super Beispiele, ne? Wo ja auch, für mich als Käufer ist ja relativ schnurz, dass in den letzten, sagen wir mal, 20 Jahren extrem dieses Plattformprinzip beim Autobauen angewandt wurde, ne? Wo halt die Autobauer gesagt haben, anstatt dass wir jedes Modell von A bis Z neu entwickeln, haben wir einfach ein paar Plattformen, auf denen wir dann ganze Modellfamilien aufbauen. Das sehe ich ja von außen eigentlich gar nicht als Käufer. Ich sehe ja nur die angenehmen Nebeneffekte, dass die Autos eigentlich erstaunlich billig sind, dass ich eine recht große Modellpalette angeboten bekomme, die auch erstaunlich häufig eigentlich überarbeitet wird. Und das können die Hersteller nur machen, weil sie halt intern dieses Plattformmodell entdeckt und entwickelt haben und sehr, sehr raffiniert einsetzen. Aber das ist eine reine interne Geschichte, wo eben man auch mal sagen muss, halt, wenn du heute nicht in irgendeiner Nische unterwegs bist als Autobauer, also ich meine, irgendwie halt, weiß nicht, Maserati kann sich's erlauben, wahrscheinlich kein Plattformmodell zu haben. Ich weiß es nicht, ne? Aber wenn du ein Volumenhersteller im Automarkt bist, dann musst du einfach irgendwie Plattform machen. Alles andere geht überhaupt nicht.
Ja, also so ein Gedanke, der mir gerade gekommen ist, als ich vor langer Zeit in der Automobilindustrie war, da, also es war Automobilindustrie, aber ich war auch so über den Lehrstuhl und Fraunhofer und so weiter. Also die haben ja viele dieser Kunden gehabt und da war Product Line Engineering war das Ding. Ja, also es gibt Hardware-Produktlinien und wir wollen halt auch Software-Produktlinien. Alle wollen Software-Produktlinien, die Hardware-Produktlinien haben und so richtig, also ganz einfach war das nicht, so Produktlinien zu bauen. Und ich frage mich, also da gab es ja auch so ein Core-Engineering, Core-Domain-Engineering und ein Variability-Engineering. Und daraus hat man dann halt versucht, unterschiedliche Varianten zu bauen. Und ich frage mich gerade, kommt mir so, eigentlich ist eine Plattform, eine Business-Plattform ja, kann man sehen, das sind so Core-Domain-Engineering-Tasks. Also das sind wahrscheinlich Dinge, die man in der Firma ziemlich oft braucht, um Geschäft zu machen. Ja, nur, dass ich halt jetzt nicht sage, ich habe irgendwie eine leicht erweiterbare Software in dem Sinn, also einen erweiterbaren Monolith, wo halt am Schluss so ein Stück Software, so ein Executable rauspurzelt, also bei Embedded mit Sicherheit, also bei Embedded muss man das vermutlich so machen, aber bei Cloud-basierter Plattform würde ich sagen, okay, mein Core Domain Engineering im Sinne, ich will mich hier nicht mit DDD-Folks anlegen, ja, also ich sag halt hier Core Domain Engineering im Sinne von Product Line Engineering, also bitte das wäre sozusagen, das wäre heute sozusagen die Plattform. Ja. Also ich rede mit mir selbst, versuche mir gerade einzureden, dass es so korrekt ist. Ja,
ja, du hast wahrscheinlich in dem Bereich viel mehr Erfahrung als ich. Also diese ganzen Sachen aus der Auto. Also ich habe mir immer gesagt, ich würde ja gerne mal sozusagen ein halbes Jahr Sabbatical machen und einfach nur in einer Autofirma rumfragen, sag mal, wie macht denn ihr das mit diesen Plattformen? Ne? Weil das ist ja schon eine Riesensache, wenn man sich vorstellt, also diese Plattformen sind absolut erfolgsentscheidend. Ne? Wenn du die nicht richtig hinkriegst, dann kannst du einfach zumachen als Autofirma. Und das ist natürlich auch ein bisschen, sagen wir jetzt, eine andere Nummer wahrscheinlich in Sachen von, wie viel Aufwand geht da rein, wie schnell können wir die ändern, wenn wir uns geirrt haben und so, als wenn wir halt im Softwarebereich unterwegs sind. Ne? Da kann man wahrscheinlich noch ein bisschen eher vielleicht ein bisschen was rumdrehen. Aber ich denke, die allgemeinen Dinge, die du gesagt hast, die sind schon super interessant. Ne? Also was sind die Sachen, die wirklich Kernentscheidungen sind, die vielleicht auch alle brauchen, oder? Und das ist ja dann, siehst du ja auch, wenn wir jetzt wieder mal zurückgehen auf Internal Developer Platforms, da kommen ja dann ganz schnell Sachen rein, wo du sagst, also die Leute, die müssen irgendwie eine CI/CD Pipeline haben, sonst können sie sowieso nichts machen. da müssen vielleicht irgendwelche Security-Richtlinien rein, da müssen vielleicht irgendwie Design-Richtlinien rein, da müssen vielleicht irgendwelche Observability rein, damit egal welche Software entwickelt wird, wir überhaupt wissen, wie die so unterwegs ist und so, ne? Und da wird ja dann auch geschaut, dass man sagt, okay, was sind die Dinge, die immer wiederkehrende Arbeiten sind, die verschiedene Teams machen müssen, die auf eine Art nicht wirklich wertstiftend sind, aus Unternehmenssicht, sondern einfach Dinge sind, die man halt machen muss. Und wie können wir diese Dinge so einfach wie möglich machen, damit wir mit denen so wenig wie möglich Zeit zubringen? Und dann machst du die halt in so eine Plattform, ne? Und im Prinzip ist es ja genau das Gleiche wie auch beim Autobau, wo du auch sagst, ja, es muss ich jetzt nicht irgendwie halt jedes Team einzeln überlegen, wie man jetzt irgendwie halt Bremsen baut, sondern da braucht man vielleicht die Bremsen für die kleinen Autos, die Bremsen für die Mittelklasse-Autos und die Bremsen für die schweren Autos, oder? Und dann wird es mal gemacht und dann kann sich jedes Team, was jetzt halt ein Auto aus Klasse A, B oder C baut, kann jetzt sagen, okay, um die Bremsen müssen wir uns nicht mehr kümmern. Die sind einfach da, genau. Und die Bremsen.
Ja.
Und im Prinzip ist das ja so, wenn man ganz High Level guckt, ne, ist das genau die gleiche ökonomische Abwägung. Und dann wie häufig müssen wir Bremsen designen und wo schieben wir das so hin, dass wir am Ende gute Bremsen haben, aber möglichst wenig Aufwand damit verbracht haben, weil es kauft ja auch niemand ein Auto, weil es gute Bremsen hat. Also man kauft ein Auto nicht, wenn man weiß, dass es schlechte Bremsen hat. Aber die müssen einfach drin sein und funktionieren.
Ja, also für mich war bis eben sozusagen, hatte ich so ein paar Probleme, diese Business-Plattforms zu verstehen, muss ich sagen. Also weil ich immer gedacht habe, eine Business-Plattform ist immer was Externes. Aber stimmt gar nicht, ja.
Sehe ich jetzt, würde ich nicht so, also ich will auch überhaupt nicht, also ich meine, keine der Dinge, die ich sage, sind irgendwie, ich kann ja hier nicht die Wahrheit verkünden, ich bin nicht der Plattformpapst, ne? Aber wenn du dir anschaust, was zum Beispiel, also ich lese noch gern irgendwie so McKinsey-Publikationen, Deloitte, Harvard Business Review, also all die Leute, die so ein bisschen strategisch gucken, aber schon auch sehr auf Technologie schauen und so. Und bei denen würde ich jetzt schon sagen, ist der Begriff der Business-Plattform immer sehr stark geprägt dadurch, wie du dein Unternehmen, wenn du jetzt halt irgendwie CTO bist oder irgendwie so, ne? Also wie stellen wir unser Unternehmen so auf, dass wir einfach möglichst schnell die Dinge, die wir machen wollen, auch machen können und auch auf eine effiziente Art. Und da sind diese Business-Plattforms einfach sehr populär, würde ich sagen, aus meiner Sicht. Aber das ist schon viel mehr intern. Es hat nichts damit zu tun unbedingt, dass das jetzt nach außen hin sichtbar wird.
Ja, ich hatte nie so wirklich drüber nachgedacht. Aber Michael Plöth, unser Kollege, der hat ja hat Team Topologies das Buch übersetzt, ja, die deutsche Ausgabe. Und mein Team Topologies sagt halt auch, wir haben 4 Teamtypen, also sagen wir die 3 wichtigsten, Streamline-Teams, Enabling-Teams und Platform-Team. Und Platform-Team macht so das, was du eben gesagt hast, also ist so weitläufig bekannt, also sozusagen Shift-Down, ja, also Dinge, die man haben muss und für die wir irgendwie, die schwierig sein können. Die lagert man in Internal Developer Platforms aus. Oder eigentlich, also das war so mein Verständnis. Aber der Michael Plöth hat auch gesagt, das stimmt gar nicht. Ja? Also denk doch mal auch an, wir hatten mal so einen Fall, da war, glaube ich, ein interner, ich habe es jetzt wieder vergessen, Transkribierungsservice. Also es war auf jeden Fall so ein Service, der nicht Customer Facing war. Also es war aus einem Schulungsbeispiel, deswegen kann ich mich so genau daran erinnern. Aber es war jetzt nicht Customer Facing, war ein Teil eines Value Streams, aber es war was, das mehrere Teams benutzt haben. Und das war für ihn auch eine Plattform. Ja, ich dachte, ja, okay, kann man so sehen. Aber ja, macht auf jeden Fall macht jetzt für mich mehr Sinn. Gut. Business Platforms. So vorerst ist mein, also wäre ich damit erstmal durch. Ich wollte nochmal auf API-Plattformen zu sprechen kommen, weil so meiner Meinung nach Internal Developer Plattform, Infrastructure Plattform, Plattformökonomie, das sind so Sachen, die versteht man einfach, also ich zumindest. Ich hatte noch so ein bisschen das Problem, Business-Plattform zu verstehen und API-Plattform auch. Also du hast ja gesagt, du bist beschäftigst dich seit Ewigkeit mit APIs, deswegen bist du auch zu Plattformen gekommen. Also was macht eigentlich eine API-Plattform aus? Was ist das? Wenn jetzt eine Firma zu dir kommt und sagt, wir brauchen eine API-Plattform, oder du sagst, API-Plattform ist, keine Ahnung, was das Problem ist, aber API-Plattform ist die Lösung.
Genau, das sage ich immer. Ja. Ja, vielleicht können wir es mal nach unten abgrenzen, so ein bisschen auf eine Art. Also wenn du anschaust, was heute so als Internal Developer Platform propagiert wird, dann sind das eigentlich meistens, und wie gesagt, ich bin ja nicht der Eigentümer dieses Begriffes, ich schaue nur, was so Leute sagen und erzählen, dann sind diese Internal Developer Platforms häufig wirklich, wie du so ein bisschen gesagt hast, diese Effizienzverbesserung, oder wo man Dinge in die Plattform runterpusht und sagt, es sollte sich nicht jeder mit diesem Problem beschäftigen, sondern das wollen wir produktisieren, und dann wird es in so einer Internal Developer Plattform zur Verfügung gestellt, und jedes Team, das jetzt sowas braucht, kann das einfach benutzen und muss nicht von vorne wieder anfangen, sich zu überlegen, was machen wir denn jetzt für Monitoring oder für Security oder solche Dinge. Ne? Also das sind Effizienzsteigerungen in meinen Augen, die größtenteils davon herrühren, dass ich eben viele Teams habe, die alle möglichen Dinge tun, und einige dieser Aufgaben sind halt wiederholte Aufgaben, und wenn ich die dann identifiziere und in die Plattform pushe, dann habe ich Effizienzgewinne. Was man da eigentlich nicht anguckt, häufig in dem Bereich, das ist sich zu überlegen, naja, ist ja gut und schön, wenn die jetzt irgendwie Monitoring schneller machen können, aber kommen sie denn zum Beispiel irgendwie einfach an Kundendaten ran? Ne? Oder müssen sie jetzt, wenn sie gewisse Dinge, die irgendwo im Unternehmen schon mal gemacht wurden, finden sie die, können sie die einfach benutzen? Gibt's gute Schnittstellen, mit denen man auf diese Dinge zugreifen kann? Da geht's dann nicht so sehr in meinen Augen um Effizienz, sondern mehr um Effektivität. Dass ich mir wirklich überlege, okay, also ich möchte nicht, dass ich jetzt irgendwie jedes Team sich neu überlegen muss, wie man zum Beispiel, so ein klassisches Beispiel sind so eine Know Your Customer Services, ne? Das sollte nicht jedes Team neu erfinden, sondern das ist eigentlich dann auch ein Ding, was entwickelt wird und dann wiederverwendbar sein sollte, weil ich das wahrscheinlich in einer ganzen Reihe von Produkten dann benutzen kann. Dafür soll es ein API geben, und dieses API wiederum wird dann in einer API-Plattform auffindbar sein. Also wenn du auf dem Level schaust, oder, dann ist eine API-Plattform, wenn du so willst, so ein bisschen die Infrastrukturrepräsentation halt von so einer Business-Plattform eigentlich. Also am Ende müssen ja diese Business-Plattform-Dinge, die du da irgendwo vielleicht in so eine Tabelle schreibst, müssen ja irgendwo auch technisch zugreifbar sein, und das sind dann häufig einfach API-Plattformen.
Also eine Internal Developer Plattform hat ja auch eine API, aber die API kann halt alles Mögliche sein. Es könnte Dokumentation sein, das könnte tatsächlich so ein, ich sag mal, irgendwas, was man programmatisch also machen kann, können Templates sein, aber das, was du mit API-Plattform meinst, ist tatsächlich, da gibt's eine REST-Schnittstelle oder so ein Data Contract. Diese Sachen muss es geben, plus es muss irgendwie organisiert sein. Also jetzt so bei, wenn ich so Data Contracts denke, denke ich automatisch an hier unser Tool, den Data Contract Manager. Also es gibt diesen Ort, und da kann ich brauche irgendwie Know Your Customer, was auch immer ist, dann weiß ich, finde ich in unserer API-Plattform, das kann sowas sein wie der Data Contract Manager oder, ich sag mal, sowas wie Backstage von Spotify. Ja, also es ist irgendein Ort, wo man nach APIs suchen kann, sozusagen, wo die katalogisiert sind.
A, wo die katalogisiert sind, ja, auch B, wo sie hoffentlich so im Self-Service-Sinne auch nutzbar sind, ne, dass ich dann auch nicht irgendwie so eine 3-Monats-Integrationsübung habe mit so einem Team, sondern dass ich dann wirklich einfach so einen Dienst nutzen kann. Und was natürlich auch noch der Punkt ist, und das ist eigentlich viel, womit wir viel Zeit zugebracht haben, als ich jetzt wirklich noch mehr so exklusiv im Bereich APIs unterwegs war, es sollte dann eben auch wirklich gut designte APIs geben, oder die halt wirklich sich spezifisch überlegen, was braucht jemand, der ein Know Your Customer Service benutzen will. Ne? Also das sind dann mehr so outside-in gedachte APIs, also outside von jetzt vom Know Your Customer Service gedacht, ne? Nicht von der Organisation her gedacht. Und das ist eben so typisch gewesen für eine lange Zeit, es wird jetzt besser. Entschuldigung, ist immer noch ein bisschen so, dass in vielen Organisationen diese APIs eigentlich, die gibt's irgendwie, aber die sind halt ganz obskur, weil die sind halt meistens sehr von der Technik getrieben, oder? Und da weißt du, wenn ich jetzt irgendwas rausfinden will über die Kunden, oder, da gibt's dann irgendwie diese 18 verschiedenen Datenbanken, wo ich genau wissen muss, wie die funktionieren, wie die Felder kodiert sind und so weiter. Und wenn ich diese 18 Datenbanken dann tatsächlich in der Lage bin, darauf zuzugreifen und genau weiß, wie das alles funktioniert, dann komme ich auch daran. Und das ist dann sozusagen die Schnittstelle. Und das ist halt sehr, sehr aufwendig, wenn ich das jedes Mal machen muss. Und dort wäre die Idee, dass man eben sowas eigentlich auch besser designt und sagt, nein, das ist was Wichtiges, oder das ist sozusagen konzeptionell Bestandteil von unserer Business-Plattform. Was sollte das heißen? Es ist einfach zu nutzen. Und deswegen bauen wir auch ein API, was halt wirklich gut designt ist. Und das ist halt was, wo immer noch, würde ich sagen, viele Organisationen halt zu tun haben.
Ja, also bei meinem aktuell, also mein, wie soll ich sagen, Hauptkunden, also da, wo ich die meiste Zeit verbringe, da flippen Leute regelmäßig deswegen aus. Ja, also ich als Consultant bin ja Leid gewohnt. Aber da ist so, wir nutzen ganz viele interne Schnittstellen und die sind sind grausam zu nutzen, ja. Und und die funktionieren auch nicht so richtig. Also von in allen Dimensionen, die sind schlecht, ja. Und dann reden wir mit den Schnittstellenbetreibern und sagen, hey Leute, ihr, die Schnittstelle, die wir nutzen, also eure Schnittstelle und die auch, wir haben auch mit anderen Schnittstellen-Consumern gesprochen, die ist doof, ja, also so vereinfacht ausgedrückt, ja. Und dann sagen die, ja, nee, wir haben uns das überlegt, die ist total super. Ja, und wir so, nee, aber, also alle Leute, die konsumieren, sagen, die ist doof. Ja, und warum, also ihr bietet doch einen Dienst an. Ihr müsst doch mit uns Konsumenten sprechen, was wir brauchen. Und das sind wirklich schmerzhafte Diskussionen, also weil manchmal sagen Leute, glücklicherweise, stimmt, so haben wir noch nie drüber nachgedacht, ich glaube, wir ändern das.
Ja? Ist aber auch irgendwie ein bisschen komisch auf eine Art, aber okay, immerhin mal.
Ja, aber das, ich sag mal, das ist immer Grund zur Freude, weil kann man sagen, ja, okay, so hat man halt in Anführungszeichen früher gedacht, ja, also ich biete was an, ich muss Daten exposen, Service exposen und ich mache das halt nach meinem besten Wissen und Gewissen. Aber okay, jetzt ist halt neue Denke und dann machen die das. Aber andere weigern sich. Ja, die sagen halt einfach, also für uns ist einfach am einfachsten so, wie wir das machen. Ja, aber für 80 Teams in dieser Organisation ist das irgendwie ganz schön schlimm. Für uns ist es am einfachsten. Ja. Und also ich will nur sagen, ich kenne mich mit dem umgekehrten Problem. I feel it, ja. Also
das. Naja, das ist dann halt so ein bisschen, wie soll ich sagen, ist jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen unpopulär, das sozusagen, aber das ist dann so ein bisschen wie Planwirtschaft halt, ne? Wo einem irgendwie eigentlich egal ist, wie gut es für die Konsumenten passt und irgendwo hat jemand halt den großen Plan gemacht und dann wird da weitergemacht und für mich ist es halt irgendwie, also ich kümmere mich auch nicht groß drum, ob es jetzt für die ich da produziere, jetzt wirklich irgendwie passt oder nicht. Und dann technisch irgendwie geht's, oder? Also irgendwie, es ist einfach nicht wirklich eine effiziente Art, Dinge über die Bühne zu bringen.
Ja, also die API-Plattform zusammengefasst ist halt, ich versuche aus der Kundensicht eine möglichst gute API zur Verfügung zu stellen, die ist einfach benutzbar und so weiter und die ist auch einfach auffindbar. Ja, so, also die funktioniert, die macht das, was die Leute brauchen und die ist einfach auffindbar.
Das wäre der Idealfall, ja. Also ich meine, es gibt natürlich auch, es sind zwei unterschiedliche Dinge, ne? Entschuldigung. Auffindbar ist ja nur eben, dass es auffindbar ist. Das heißt ja überhaupt noch nicht, dass es gut ist, ne? Auffindbar ist schon mal eine Dimension von gut. Mhm. Aber wenn du dann was findest, was ganz, ganz schlimm ist von der Benutzbarkeit her, dann hast du halt auch, ja, hast du immer noch, sag mal, eine Menge an Problemen. Und der Teil ist natürlich viel schwieriger. Also der einfachere Teil ist natürlich überhaupt mal so ein Inventar zu machen. Ne? Das geht noch so ein bisschen einfacher. Wenn es dann darum geht, das Inventar so zu verbessern, dass es wirklich gute Produkte sind, das ist natürlich auch viel aufwendiger. Das geht länger, oder? Da musst du den Leuten erklären, warum das sinnvoll ist. Du musst ihnen auch erklären, was jetzt eigentlich ein gutes API ist. Wie designt man ein gutes API? Dann müssen sie es noch machen. Also das ist viel Aufwand. Das geht halt lange. Also ist halt auch nicht, das kann man ja nicht so irgendwie von heute auf morgen, sondern
genau.
Das ist dann einfach eine Investition irgendwie in die Zukunft, wo man sagen muss, ja gut, langfristig ist das wahrscheinlich sinnvoll. Ab jetzt versuchen wir die Dinge mal in diese Richtung zu bewegen und dann geht's halt auch so einige Jahre, bis man dann mal all die nicht so tollen Dinge dann mal mit der Zeit halt so ersetzen kann.
Und die Auffindbarkeit, also ich habe ja da jetzt so zwei Tools aus bestem Wissen und Gewissen genannt, aber wie macht man die auffindbar?
Ja, also sowas in der Art. Ich meine, Backstage ist sicher etwas, was gewisse Popularität gewonnen hat. Backstage ist verhältnismäßig komplex und kann auch noch ganz, ganz, ganz viele andere Dinge. Also von Backstage hört man auch so ein bisschen, finde ich immer, ja, schon Stories, dass Leute finden das ein bisschen Overkill. Also es funktioniert und ist gut, aber es ist halt irgendwie echt so ein sehr, sehr großer Hammer, mit dem man da irgendwie drauf losgeht. Ja, ja. Und dann gibt's halt auch immer mehr wirklich so dedizierte Produkte. Also mittlerweile, es kommt mir in den Sinn, API-able, Epinity, es gibt diverse Firmen, die einfach als Geschäftsmodell einfach im Prinzip API-Kataloge oder Marketplaces, wie auch immer sie die Dinger nennen, aber genau das eigentlich haben. Also das zeigt, glaube ich, auch, dass da das Bedürfnis schon ein bisschen wächst, dass es jetzt halt wirklich so Produkte gibt. Das hatten halt so früher die API-Management-Vendors, die hatten das so an der Seite und das waren meistens auch jetzt, die waren nicht so toll. Das waren irgendwie so rumgeschraubte CMS, wo sie irgendwie so ein bisschen was mit dem CMS gemacht haben und gesagt haben, so, das ist jetzt unser API-Portal. Und da gibt's jetzt bessere, würde ich sagen, Entwicklungen in dem Markt. Aber im Prinzip sind es solche Dinge, ja, wo man auch das größte Problem ist gar nicht so sehr, was man jetzt für ein Produkt dafür nimmt, sondern mehr eben, wie man auch wirklich mal die Qualität von APIs sich bemüht, sicherzustellen oder zu verbessern. Und B, dann halt auch Prozesse hat, wie diese Dinge auffindbar gemacht werden. Da kann einem natürlich so eine Internal Developer Plattform auch helfen, oder dass man halt auch sagt, hey, ihr müsst halt zum Beispiel eine Open API Beschreibung, die muss Teil von eurem Code sein, damit wir diese Open API Beschreibung danach dann im Portal oder in der Plattform veröffentlichen können. Wir machen vielleicht auch noch eine Qualitätskontrolle davon. Wir lassen irgendwie Linting Tools drüber laufen, die das mal anschauen. Also da gibt's auch immer mehr, würde ich sagen, so Governance und Prozesse, dass man sich überlegt, wie machen wir auch den Teil? Oder wenn wir jetzt allen Teams sagen, ihr müsst APIs produzieren, dann wollen wir es denen ja auch möglichst einfach machen. Und dann ist auch da natürlich der Teil, dass wenn man dann auch so in die Plattform pushen wiederum, soweit es halt geht, ne, und sagen, wir bemühen uns, den Teams das so einfach wie möglich zu machen, dass sie gute APIs produzieren. Und das kann man zum Teil automatisieren, zum Teil nicht.
Ja, also die Diskussion, wie man gute APIs, wie man das langfristig sozusagen einführt und was das überhaupt ist, wäre sozusagen Story for another day. Ja, also wären ja ungefähr zwei unterschiedliche Podcasts. Genau, deswegen habe ich erstmal nur nach Tooling gefragt. Aber könnten wir auf jeden Fall auch machen. Ja, könnten wir auf jeden Fall mal zwei, also ich sag mal, langfristiger Change ist so eine Sache und und was macht eigentlich eine gute API aus?
Ja, das sind zwei. Also eben, das sind sicher auch zwei Themen, wo eben die sind. Auf die eine oder andere Art ist da jede Organisation damit beschäftigt, explizit oder implizit. Und ja, könnten wir sehr gerne drüber sprechen, aber eben, wie du sagst, heute wahrscheinlich besser nicht.
Genau, genau. API-Plattforms abzuschließen. Also du hast ja eben schon gesagt, Infrastruktur und Internal Developer Plattform erhöhen die Effizienz. Du hast aber auch noch, also in deinem Vortrag gesagt, API-Plattforms sind gut für Effectiveness. Was meinst du genau damit?
Also Ich finde diese Unterscheidung ganz wunderbar zwischen Effizienz und Effectiveness. Ne? Effizienz heißt ja irgendwie, dass man die Dinge, die man macht, dass man die richtig macht.
Mhm.
Und Effektivität heißt ja in meinen Augen, dass man die richtigen Dinge macht.
Genau,
ne?
Genau.
Und zum Teil finde ich das schon ein bisschen so, dass dieser, ich muss jetzt vorsichtig sein, wie ich es ausdrücke, aber diese Automatisierung, die ist ja schon, die ist wie so ein bisschen, denke ich, manchmal so low-hanging fruit. Ne? Da gibt's 1000 Tools, die man machen kann und irgendwie wunderbar dies und das und jenes. Und es macht auch große Freude, wenn man es dann alles durchautomatisiert hat und so. Aber wenn man dann am Ende natürlich irgendwie, die Teams können zwar ganz schnell entwickeln und alle 20 Millisekunden deployen, aber gibt man ihnen eigentlich die Bausteine in die Hand, mit denen sie dann auf der Business-Ebene wirklich gute Dinge bauen können. Ne? Also wenn sie dann eben nach wie vor zum Beispiel mit solchen APIs arbeiten müssen, wie du jetzt gesagt hast, wo sie dann sehr lange und sehr schmerzhaft überhaupt irgendwie erstmal was machen müssen, bevor sie überhaupt irgendwo rankommen, dann können sie zwar irgendwie ganz schnell deployen, aber sie haben halt andere Hindernisse im Weg.
Ja, also interessanterweise, da habe ich noch mal so ein kleines Problem mit der Abgrenzung, weil wenn ich an meine Arbeit mit Internal Developer Platforms denke, ja, wir wollen natürlich Effizienz steigern, die Sachen müssen schneller gehen, aber also mir ist aufgefallen, Requirements Engineering für diese IDPs ist irre schwer. Also, dass du die Dinge baust, die die Leute wirklich voranbringen. Also, da hätte ich jetzt auch gesagt, das Richtige tun. Aber das ist ja eher aus, wenn ich glaube, versuche das gerade für mich klar zu machen, das ist ja eher aus Platform Engineering Team Sicht so. Also, aber auf der anderen Seite, ja. Also man muss diese Internal Developer Plattform, man kann jetzt nicht irgendwie an den Needs von der Organisation vorbei bauen. Ja, da nutzt halt niemand.
Ja, also eine Gefahr, die ich auch sehe, was man durchaus auch häufig sieht, ist auch so ein bisschen so eine gewisse Plattform-Euphorie. Also man kann ganz, ganz viel in so eine Plattform reinpushen, ne? Und bis zum gewissen Grad, glaube ich, macht es eben auch Spaß, weil eben das gibt da immer mehr Dinge und da kann man auch ganz coole Sachen machen und so. Ob das immer unbedingt genau der Aufwand ist, der dann am Ende auch den Gewinn bringt, irgendwie, den man sich erhofft hat, ist wieder eine andere Sache. Also was ich mich bemühe immer zu sagen, ist, eigentlich sollte man die Plattform, also die Investitionen in die Plattform, die man macht, sollte man so klein wie möglich halten, oder? Also so groß wie nötig, so klein wie möglich. Gut, sagt man immer, ist halt eine sehr allgemeine Sache, aber die Gefahr ist schon da, dass du halt irgendwie zum Teil optimierst für Dinge, für die du einfach nicht optimieren musst. Ne? Also du musst wahrscheinlich eben nicht irgendwie die gleichen Response Times und irgendwie Release Frequencies aufrechterhalten wie Google. Also das ist halt einfach für viele Organisationen nicht wirklich ein sinnvolles Ziel. Also man kann natürlich irgendwie mit dem gleichen Hammer dann irgendwie auf sein Problem einhämmern, aber dann ist der Hammer halt ganz schön teuer. Und ich glaube, das ist wirklich so auch der Punkt, wo es noch schwierig ist zum Teil da. Ja, also im Moment sind wir schon, leben wir in einem Plattform, sagen wir mal, wirklich so der Plattform, in einer Zeit der Plattform-Euphorie, würde ich sagen. Also wo sehr viel da irgendwie der Begriff rumgereicht wird und da auch mal zu sagen, ja, aber es muss jetzt auch nicht immer alles sein, was geht, sondern irgendwie mal zu überlegen, was brauchen wir denn wirklich? Das ist wahrscheinlich echt nicht einfach, also wie du es auch sagst. Also, aber ich denke, da stehen wir hier auf eine Art schon noch ein bisschen am Anfang, ja.
Ja, wie gesagt, also ich, das mag sein, wenn jetzt jeder sagt, wir brauchen ein Plattform-Team, ja, dass dann halt einfach irgendwas gebaut wird, aber wenn so ein Plattform-Team aus Problemen heraus gestartet wird, dann macht man sich ja schon, also dann muss man ja schon irgendwie da rumlaufen und gucken, was gibt's denn überhaupt für Probleme? Was können wir anbieten?
Na, im Prinzip müssten die ja, ich meine, wenn du dir wirklich überlegst, wie es sozusagen nach der reinen Lehre sein sollte, ne, dass du sagst, die Plattform sollte auch ein Produkt sein, die sollte wie ein Produkt gemanagt werden, ne?
Mhm.
Dann muss alles, was da entwickelt wird, muss sozusagen auch eine Market Justification haben. Also eben, sagen, oder? Wir sollten in dieses Produkt oder in diesen Teil dieses Produktes investieren, weil wir am Ende mehr Wert erzeugen, als wir konsumieren, damit, dass wir irgendwie das bauen. Ne? Und wenn du dafür nicht wenigstens irgendwie plausibel einen Case machen kannst, dann ist es wahrscheinlich nicht so sinnvoll, das zu tun, auch wenn man es könnte. Man könnte es, ne? Aber wenn irgendwie Sachen nur einmal pro Jahr passieren, dann muss ich da vielleicht nicht wirklich investieren.
Ja, ich meine, ist ein internes Produkt. Interne Produkte haben Produktmanager. Also wir hatten es damals auch so, das war auch so gehandhabt, die Teams konnten entscheiden, investieren wir das Budget selbst oder geben wir ein bisschen Budget an so ein Plattformteam ab. Und die machen halt dann Dinge. Da, und das Budget, also da, dann musst du halt schon irgendwie, dann hast du deine internen Kunden, da gibt's konkrete Geld, konkrete Geldangaben. Von daher, also deswegen, meine einzige Erfahrung war halt schon, da ist, klar, wir wollen Teams effizienter machen, aber wir müssen auch effektiv sein und das Richtige, also passgenau, zumindest mal für den, man kann nie passgenau alles für alle machen, aber passgenau für, ich sag mal, den 60-70% Case der Teams.
Gut. Ja, also ich meine, das wäre aber wahrscheinlich auch nochmal eine ganz eigene Diskussion, die wir führen könnten. Die wird wahrscheinlich heute dann auch zu weit führen. Aber eben diese Frage, wie setzt man diesen internen Markt dann um? Ne? Also mit diesen internen Verrechnungsmodellen, das, ja, ich kenne mich da ehrlich gesagt auch nicht so aus, aber da hört man auch nicht nur Gutes, sondern das irgendwie hat zum Teil dann auch, glaube ich, Nebeneffekte, die nicht unbedingt erstrebenswert sind. Aber
ja, also über Nebeneffekte könnte ich auch relativ viel reden. Negative Nebeneffekte von diesem Modell. Aber okay, story for another day. Du hattest noch angesprochen, na, da ist jetzt irgendwie so ein Hype und da muss man immer überlegen, was braucht man denn? Wir hatten uns auch mal die Anja Kammer, anderer, sozusagen der Co-Host vom InnoQ Podcast, wir hatten auch so einen Vortrag zu, also wo wir ziemlich viel über Plattforms und Enabling reden. Und da ist ein Punkt, wer braucht denn überhaupt so eine Plattform? Ja, weil nicht, das ist ja nichts für alle. Ja, also Plattform thrives with scale, kann man sagen. Ja, also wahrscheinlich ganz kleine Unternehmen, die müssen sich da keine Gedanken machen. Was bedeutet das sozusagen für deine Hierarchie? Also wann sollte man über Business-Plattforms nachdenken? Wann sollte man über API-Plattforms nachdenken?
Na, eigentlich immer. Also das heißt ja nicht, dass du was Teures brauchst. Ne? Mhm. Also ist ja auch in Team Topologies, wird es ja auch beschrieben, oder diese Finest Viable Platform ist ja auch so ein Modell. Es ist ja schon eine Plattform, wenn du einfach vielleicht gewisse Praktiken, die in deiner Organisation praktiziert werden, wenn du die einfach dokumentierst, oder? Und wenn dich jemand fragt, hey, wie setzen wir denn da so ein Repository auf? Oder dann zeigst du halt auf eine Wiki-Seite. Das ist im Prinzip, das ist jetzt noch nicht durchautomatisiert und nix, oder? Aber die Leute müssen jetzt auch nicht das Rad wirklich von neu erfinden. Und das ist eben genau der Punkt, den wir auch gerade eben besprochen hatten, ne? Die Frage, wie viel muss man investieren? Also wenn ich jetzt natürlich nur einmal pro Jahr irgendein Repository erstelle für irgendwas Neues, was ich anfange zu bauen, dann ist das sicher mal gut genug. Aber es ist natürlich immer noch wahrscheinlich eine gute Sache, wenn ich mir überlege, ja, immerhin möchte ich mal, dass wir da vielleicht gewissen Standards folgen oder dass das immer in gleicher Sache passiert oder und dann sollte das mal jemand dokumentieren. Und das passiert ja auch in vielen Unternehmen. Aber dass man das vielleicht auch ein bisschen bewusster angeht einfach und sich überlegt, investieren wir genug, investieren wir zu viel, womit bringen Teams mehr Zeit zu, als sie eigentlich zubringen sollten? Können wir sie entlasten? Was kostet das, das zu entlasten? Oder das ist so genau die Balance. Und ich habe also auch in dem Vortrag, weil da war ich noch stolz drauf, habe ich auch eine Folie, wo irgendwie draufsteht, you cannot not have a platform. Ne, weil, also die Teams, die man hat, die entwickeln ja immer auf irgendeiner Grundlage. Die fangen mit irgendwas an und legen mal los. Ne, und das ist die Plattform. Und die ist vielleicht nicht designt worden, die ist halt einfach so, weil, ja, was macht man bei uns halt so. Oder das hat der Entwickler, die Entwicklerin, die machen, wollten das halt so, ne? Aber das ist ja auch eine Plattform. Also das ist, da passieren Dinge und das mal ein bisschen strukturierter anzuschauen, ist wahrscheinlich in jedem Fall mal eine gute Überlegung. Und wie viel man am Ende dann vielleicht investiert, das ist sicher dann auch nochmal wichtig, ne? Aber überhaupt mal da hinzuschauen und zu sagen, hier sind wiederkehrende Dinge, was können wir damit machen, was sollten wir da machen? Ich glaube, das ist wirklich eigentlich für alle mal eine gute Idee.
Okay, okay. Gut. Letzte Frage. Ich habe hier so einen Hometrainer, also kein Hometrainer, ich fahre Fahrrad auf einer Rolle im Winter, ja, also kann ich einfach mein Hinterrad rausnehmen und einspannen. Und ich war da relativ begeistert sozusagen, dass ich da unterschiedliche Geräte miteinander kombinieren kann. Also ich habe natürlich so eine App und dann kann man auch noch Herzfrequenzmesser und man kann irgendwie so, man kann Simulationen machen, wie ich durch die Alpen fahre, obwohl ich hier bei Regen in meinem Zimmer stehe. Und das basiert alles auf einem Protokoll, also heißt, glaube ich, AND Plus oder so, ja. Und dann gibt es unterschiedliche Profiles.
Garmin.
Also Garmin nutzt bestimmt auch AND Plus, würde ich mal so, weil
Garmin, die haben es gemacht. Ich glaube, das ist ein Garmin-Produkt, das Protokoll.
So, okay.
Also das sind aber mittlerweile ganz viele Produkte sind einfach lizenziert, ja.
Ja. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, das ist ja, also das, dieses Protokoll hat schon so ein bisschen was von einem digitalen Ökosystem, von der Definition viele Buyer, viele Seller, ja. Ist das irgendwie korrektes Denken, dass ein Protokoll auch eine digitale Plattform sein kann? Also Teil der Plattform.
Das ist jetzt ein rechter Sprung. ja, aber also bestimmt, oder? Ich meine, das ist ja allein schon mal, also wenn du nur guckst, irgendwie so HTTP und so, oder also jetzt noch die Protokolle, die jetzt noch ein bisschen allgemeingültiger sind und so, da ist ja irgendwie auch mittlerweile klar, wenn ich jetzt zum Beispiel ein API anbiete nach außen hin, dann werde ich mir wahrscheinlich nicht irgendwie alles neu überlegen, sondern sage wahrscheinlich, ich mache irgendwie vielleicht ein REST-API über HTTP. Also ja, das sind natürlich Plattformen, oder? Ich meine, da sind ja dann auch immer die großen Fragen wieder, wie sind die lizenziert zum Beispiel? Also so bei den klassischen Internetprotokollen, die sind halt offen, die kann jeder benutzen, da muss man nichts zahlen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn du ein ANT-Gerät entwickelst, dass du dann Geld an Garmin zahlst. Also da musst du halt wahrscheinlich eine Lizenz lösen, dann kriegst du halt die Unterlagen, wonach du entwickeln musst und so weiter, ne? Und das ist natürlich schon, also ich habe jetzt keine Ahnung, ich rate jetzt das nur, ne? Aber ich würde mir jetzt denken, damit hat Garmin eigentlich wahrscheinlich auch nochmal einen ganz netten Einkommensstrom eröffnet. Also einfach an Fitness-Equipment, das da halt sagt, okay, wenn wir in dem Ökosystem mitspielen wollen, dann müssen wir halt die Lizenzgebühren zahlen und dann machen wir das.
Ja, interessant, ja. Alright. Damit, also ich bin sozusagen wunschlos glücklich. Gibt's noch irgendwas, was wir nicht diskutiert haben, wo du der Meinung bist, das will ich auf jeden Fall noch sagen?
Eigentlich nicht. Ich glaube, wir haben ganz viele offene Enden gelassen, das ist super. Wir haben mindestens 3 oder 4 neue Podcasts sozusagen gerade nochmal geplant in dem hier.
Eben.
Wir sind aber mal die verschiedenen Plattformbegriffe durchgegangen. Das fand ich gut. Ich glaube, ja, soweit mal haben wir eigentlich so zumindest mal das ganze Plattformspektrum haben wir mal diskutiert. Und eben, also, was auch so ein bisschen das Ziel meines Vortrages war, auf den du dich jetzt ein paar Mal bezogen hast, oder? Größtenteils finde ich einfach, der Begriff als solches ist, ich würde nicht sagen problematisch, aber er ist halt super flexibel und fluffig. Das heißt, wenn man über Plattformen spricht, ist es immer eine gute Idee, überhaupt mal einen Moment damit zuzubringen, sich so einzuschwingen. Ne? Also meinst du das Gleiche, wie ich es meine? Weil ansonsten, ich habe das einfach so viel gehabt, dass man hervorragend aneinander vorbeiredet. Der eine redet von Plattform-Business, der andere redet von Infrastrukturplattform. Also wenn man über Plattform redet, einfach nochmal so dieses, einfach die verschiedenen Bedeutungsebenen im Kopf behalten. Ich glaube, damit lassen sich viele Verwirrungen vermeiden.
Okay, supi. Dann sage ich allen Zuhörern nochmal vielen Dank. Oder wie Patrick Kuhr in seinem Newsletter schreibt, thanks for making it so far. Und auch vielen Dank an dich, Erik. Und bis dann. Tschüss.
Danke auch und ciao.